Morgen früh um 10 Uhr, da kommt die Longlist des Deutschen Buchpreises heraus. Die wichtigste Liste überhaupt im deutschen Literaturbetrieb. Denn auf ihr stehen 20 Romane, die sich Hoffnung machen können, als bester Roman des Jahres ausgezeichnet zu werden. Ja, und in der kommenden Stunde, da stellen wir Ihnen zwei Romane vor, bei denen ich jede Wette eingehen würde, dass sie morgen auf eben jener Liste landen. Thomas Melles, Haus zur Sonne ist der eine Titel und der andere Dorothee Elmigers, Die Holländerin. Worum es geht in diesen Roman und was sie so reizvoll macht, das hören Sie in dieser Bücherstunde auf Bayern 2. Marie Schöss begrüßt Sie.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Es gibt eine ziemlich ambivalente Erfahrung, die das Lesen von Literatur begleitet. Die nämlich, dass wir Dinge, die wir selbst nur äußerst ungern erleben, in der Fiktion genießen können. Eigentlich alles, was wir im Leben dankend ablehnen. Mord zum Beispiel oder seelische Qualen, zerbrochene Familien. All das ist Stoff der Weltliteratur. Ein Autor, der uns regelmäßig mit dieser Ambivalenz konfrontiert, heißt Thomas Melles, ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, der an einer bipolaren Störung leidet und fiktionalisiert und verdichtet über das Leben mit einer solchen Krankheit schreibt. Auch in seinem neuen Roman Haus zur Sonne. Knut Kortzen.
Dieses Buch durchzieht eine große, scharfe Traurigkeit, wie es auf seinen letzten Seiten heißt. Thomas Melles schreibt ein weiteres Mal, so wie schon in seinem furiosen, radikal autobiografischen Buch »Die Welt im Rücken« 2016 über jene fürchterliche, unheilbare psychische Erkrankung, die den Erzähler von »Haus zur Sonne« seines Lebens müde werden und den erlösenden Tod herbeisehnen lässt. Dieser Erzähler ist 50 Jahre alt, so wie Melle, arbeitete einst wie Melle fürs Theater und war wie er 2019 in allerlei sozialmediale Händel auf Twitter verstrickt, als er es gewagt hatte, den Nobelpreisträger Peter Handke in einem Zeitungsartikel gegen dessen Kritiker zu verteidigen. Vielleicht hat die Krankheit, die mich gebrochen hat, mich erst zum Schriftsteller gemacht. So hatte Thomas Melle 2016 in seinem Buch »Die Welt im Rücken« gemutmaßt und damals im Interview gesagt,
Schriftsteller wollte ich eh immer sein, nur dass genau dieses Thema nun zu meinem bisherigen Lebensthema geworden ist, das hatte ich eigentlich anders eingeplant. Ich hätte gern darauf verzichtet. Andererseits ist es eine Aufgabe, eine existenzielle Aufgabe, mich dem zu widmen und das in eine Form zu bringen. Eine Aufgabe hat auch nicht jeder.
Zu seinem neuen Roman will Thomas Melle kein Interview geben. Haus zur Sonne ist die finstere und im Wortsinn todernste Fortschreibung von Die Welt im Rücken. Hat sein Ich-Erzähler doch nach einem neuerlichen, schweren, manischen Schub so viel verbrannte Erde hinterlassen wie noch nie. Freunde weg, Wohnung weg, Geld weg, Ruf zerstört. Er hat sich weggeschossen aus der Gesellschaft. Was Mediziner eine depressive Episode nennen, hat für denjenigen, der sie durchmacht, alles andere als vorübergehenden Charakter, eher finalen. Er fühlt sich am Ende. Sein Lebensfunke sei erloschen, schreibt er. Und weiter, ich war Asche.
Memoir, Autofiktion, ich weiß es nicht genau. Für mich war es erst ein Bericht, der aber natürlich einen Protagonisten und eine Handlung hat, also auch romaneske Formen hat.
So wie die Welt im Rücken kann man auch Haus zur Sonne mit einem Oxymoron Didier Eribons einen non-fiktionalen Roman nennen, wobei das neue Buch im Gegensatz zum Vorgänger fast keine komischen Ausflüchte mehr kennt, sondern uns in einen zähen Strudel mit den immer selben Gedankenschleifen zieht und insofern ein vermutlich sehr genaues Abbild der Krankheit ist, die einen aus diesem ewigen Mahlstrom der Verzweiflung nicht mehr auftauchen lässt. Nach dem Besuch schier unzähliger Kliniken und Psychiatrien sucht der Erzähler jetzt mit dem titelgebenden Haus zur Sonne ein fiktives, vom Staat mitbetriebenes Hospiz auf. Eine letzte Zufluchtsstätte für alle Sterbewilligen. Kein Krankenhaus, kein Sanatorium. Nein, eine perfide Maschinerie der Euthanasie, in die man sich existenzmüde als Klient selbst einweist. Auf den aseptischen Fluren dieses Hauses entspinnt sich ein Mystery-Horror-Drama der anderen Art. Der Erzähler trifft andere Todessehnsüchtige, lauter Untergeher, die alle so wie er nur verschwinden wollen und tatsächlich auch nacheinander gehen. Wie sie gehen, bleibt im Verborgenen. Vorher durchleben sie, so wie der Ich-Erzähler, in wie auch immer genau induzierten Simulationen noch virtuelle Alternativgeschichten ihres Lebens. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich mich hier anders verhalten hätte, wenn ich ein anderer geworden wäre? Das sind Momente, in denen sich die Insassen kurz einmal vergessen können, um dann, zurückgekehrt aus diesen Traumwelten, umso härter auf dem Boden der Wirklichkeit wieder aufzuschlagen. Dieser Roman hat etwas Niederschmetterndes, Gnadenloses, in all seiner Vergeblichkeit, aber er ist eben auch sehr ehrlich, weil hier kein Checker-Autor schreibt, wie Melle das nennt. Nein, hier schreibt einer, der weiß, was es heißt, wirklich unrettbar verloren zu sein.
Ich dachte, ich könnte wenigstens als Fehlnummer ein Vorbild sein. Anderen Mut machen, Leben zeigen, dass es möglich war, sich aus der ganzen Katastrophe wieder herauszuarbeiten. Da lag ich falsch, denn sie kam immer wieder und immer heftiger. Das wusste ich theoretisch, aber praktisch war es immer wieder ein Schock und bedeutete auch am Ende den Verlust jeglicher Würde.
Haus zur Sonne lässt uns den depressiven Tran in all seinem Schrecken, all seinen Loops durchwaten und nimmt doch eine unerwartete Wendung. Denn am Saum des Todes rührt sich im Erzähler auf einmal Lebenstrotz, ein Zeichen der Hoffnung.
Eine Kritik war das von Knut Kortzen. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch kostet Thomas Melles Haus zur Sonne 24 Euro. Eine Schriftstellerin, eine bedeutende Erzählerin ihrer Zeit, soll einen Vortrag halten. So schlicht ist der Ausgangspunkt von Dorothee Elmigers neuem Roman. Aber was Elmiger daraus macht, das ist alles andere als schlichte Erzählliteratur. Denn als diese Frau ans Rednerpult tritt, hat sie keine Lektionen zu bieten, sondern kann nur noch von ihrem Scheitern berichten. Sie könne nicht mehr erzählen, erzählt sie da vor Publikum. Ihr Schreiben habe sich aufgelöst, geradezu fragmentiert. Und damit steht natürlich sofort eine Frage im Raum. Warum kann eine Erzählerin nicht mehr erzählen? Vor der Sendung konnte ich sprechen mit Dorothee Elmiger über ihren neuen Roman und um dieses Warum, darum ging es zuerst.
Ja, das wird nicht ganz klar oder nicht so deutlich ausgesprochen. Die Schriftstellerin im Text, die spekuliert selbst, ob es womöglich mit einer gewissen Resignation zu tun hat, die sie spürt angesichts des Zustands der Menschheit und des Planeten, dass also dass der Grund ist, dass auch ihr Schreiben irgendwie sich immer stärker auflöst und abbricht irgendwie. Aber sie ist da ein bisschen undeutlich und ich denke, es wird dann schon klar, dass das, was sie dann erzählt, eben diese Reise, von der sie berichtet, dass ihre Zweifel oder ihr Unvermögen zu schreiben auch mit diesen Erfahrungen, die sie da gemacht hat auf dieser Reise, in einer Verbindung stehen. Aber so ganz klar wird es nicht. Ich denke, das wird auch den Lesenden zu einem Teil überlassen, sich das selbst zu erklären. Und ganz zuverlässig ist eben diese Schriftstellerin auch nicht als Erzählerin, weil obwohl sie groß ankündigt, dass sie eben nicht mehr schreibt oder nicht mehr erzählen kann, tut sie ja dann nichts anderes als eben erzählen. Sie erzählt dann ja ganzes Buch lang. Und paradoxerweise ist das ja auch für mich als Autorin eigentlich das erste Buch, in dem ich wirklich erzähle. Meine früheren Bücher waren alle sehr viel fragmentierter und auch in einem gewissen Sinne vielleicht diskursiver. Also ausgerechnet hier in diesem Buch, das mit der Ankündigung beginnt, das geht jetzt nicht, das Schreiben oder das Erzählen. Da komme ich jetzt selbst zum ersten Mal wirklich zum Erzählen, wobei das Erzählen ja dann doch ein... Also das ist alles in der indirekten Rede. Das heißt, es gibt schon noch, es wird um zwei, drei Ecken rum erzählt. Es ist jetzt kein ganz naives Erzählen, würde ich sagen.
Das kann man wirklich nicht behaupten, dass das ein naives Erzählen ist, was Sie da betreiben. Sie haben gerade gesagt, das ist sozusagen das erste Buch, wo Sie wirklich ins Erzählen kommen. Was ja aber sehr anknüpfbar ist an Ihre vorigen Projekte, ist, dass man wieder ganz stark spürt, dass Sie eine politische Autorin sind und eine, die historisch sehr interessiert ist. Und Sie haben jetzt auch schon angedeutet, dass sozusagen was erzählt wird von dieser Autorin mit einer Reise zu tun hat. Vielleicht erzählen Sie einmal kurz von dieser Reise und verbunden damit auch, welche historischen und politischen Schichten Sie hier in diesem Text bearbeiten.
Ja, die Schriftstellerin, die bekommt einen Anruf von einem Theatermacher, der mit einer Gruppe von Theaterleuten in ein tropisches Regenwaldgebiet aufbricht und dort eine Art von Recherche oder Vorbereitung oder Arbeit an einem Stück, das auch dokumentarischen Charakter hat, beginnen will. Und die Schriftstellerin, die soll mit als eine Art von Protokollführerin oder vielleicht sogar auch Librettistin oder so. Auf jeden Fall schreibt die mit, was da passiert. Und so viel passiert dann eigentlich gar nicht auf der Oberfläche. Diese Theatermenschen, die bewegen sich durch diesen Wald und fürchten sich sehr oft und erzählen einander im Grunde Geschichten, Anekdoten, Erlebnisse aus ihren jeweiligen Vergangenheiten.
Man merkt jetzt schon, Sie haben es schon angedeutet, wie vielschichtig dieser Text ist und wie komplex er auch gebaut ist. Also wir starten sozusagen mit so einer autorialen Erzählinstanz vom Vortrag der Frau, folgen dann über weite Strecken dieser Erzählung und springen dann sozusagen innerhalb dieser Binnenerzählung in weitere Binnenerzählung oder so nacherzählte Dialoge, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Und ich habe mir schon immer wieder beim Lesen die Frage gestellt, ist das ein Buch, in dem Dorothe Elminger auch will, dass man sich verläuft? Also soll ich mich als Leserin verlaufen, auch so ein Stück weit in dieser Erzählkonstruktion?
Na, ich glaube, ich habe es jetzt nicht darauf angelegt, dass man sich verläuft oder dass man verwirrt sich durch diesen Text bewegt. Aber ich denke schon, dass es mir wichtig war, vielleicht fast in einem brechenden Sinne, also immer auch darauf hinzuweisen, das ist auch ein Konstrukt, das ist eine sehr künstliche Konstruktion hier. Das ist ja auch ein Mittel, um eine gewisse Distanz zu schaffen. Also es ging mir nicht in erster Linie darum, einen Text zu schreiben, in dem man sich eben einfühlen kann, wobei ich denke, dass es schon auch Elemente gibt, die einen als Leserin reinziehen. Aber es ist schon ein Text, der eben auch auf einer anderen Ebene Dinge verhandeln will. Also da ist er dann doch auch wieder diskursiver, denke ich. Und so eine Distanz, ja, ich glaube, das mag ich ganz gerne in meinen Texten.
Diese Schriftstellerin schildert ja, wir haben das eingangs gesprochen, dass sich ihr Schreiben auf gewisse Weise aufgelöst hat. Also dass Texte, die sie beginnt, dann die Form verlieren, sich fragmentieren. Und da war für mich sozusagen die erste Spannung eigentlich, die ihr Text ausstrahlte, eine formale, nämlich mit welcher Form antworten Sie dann eigentlich auf diesen erzählten Formverlust? Wie hat Sie diese Frage beschäftigt, als Sie das Buch geschrieben haben?
Ich habe lange, lange, wie bei jedem Buch eigentlich, das ist für mich immer der größte Teil der Arbeit in einem gewissen Sinne, ist das Finden einer Form. Und ich hatte immer eine gewisse Skepsis gegenüber dem Erzählen und habe dann aber gemerkt, plötzlich will ich unbedingt erzählen und will ich auch eine durchgehende Erzählung schreiben. Und da habe ich mich auch selbst immer wieder gefragt, ja, woher kommt das dann? Und ich denke schon, dass eben auch eine Form oder eine Entscheidung für eine Form einerseits eine Weise ist, mit dem konkreten Stoff oder Material umzugehen und gleichzeitig aber auch eine Entscheidung in einer gewissen Zeit ist. Und da weiß ich nicht, ob vielleicht meine Entscheidung jetzt zu erzählen auch mit einem Verlangen nach stabilen Erzählungen oder sowas in der Art ist, in unserer Gegenwart, in der wir uns befinden.
Das ist ja ein Roman, der auch ganz stark mit Literaturtraditionen arbeitet oder sich ganz klar in bestimmte, ich weiß gar nicht, ob er sich in die Tradition stellt, aber zumindest diese Traditionen antippt und irgendwie aktiviert beim Lesen. Also mit anderen Romanen, die auch liest, wer sich viel mit Postkolonialismus oder Kolonialismus überhaupt auseinandergesetzt hat. Also einen Text zitieren Sie ganz offensiv. An einer Stelle schreiben Sie, der Horror, der Horror. Und damit landet man dann spätestens sozusagen mit diesem direkten Zitat irgendwie bei Joseph Conrad. Was ist denn Conrads Herz der Finsternis für Ihren Roman? Also wie würden Sie das auch beschreiben? Ist das ein Vorgänger? Ist das ein Text zum Abarbeiten, zum Abgrenzen? Oder war das auch so ein Verbündeter beim Schreiben für Sie?
Ja, lustigerweise bin ich eigentlich, oder hat das für mich gar nicht mit Conrad angefangen, sondern ich habe mich erst mit bestimmten Männerfiguren beschäftigt, darunter vor allem Werner Herzog und Francis Ford Coppola, die ja beide unter anderem wirklich gigantische Filmproduktionen durchgeführt haben und auch großartige Filme geschaffen haben. Werner Herzogs Fitzcarraldo zum Beispiel und Coppolas Apocalypse Now, das ja auf dem Herz der Finsternis basiert. Und mich haben zuerst eigentlich diese Männer interessiert, die mit einer Mission losziehen, um große Kunst zu verwirklichen, die auch einen gewissen Preis ja hat, in beiden Beispielen. Und so bin ich eigentlich auf einem Umweg oder auf diesem Weg dann auch nochmal zu Conrad zurückgekehrt und dem Herz der Finsternis. Und da muss man ja sagen, diese Erzählung der Odyssee durch ein unwegsames, unbekanntes Gebiet, das ist ja wirklich fast ein eigenes Genre. Und da ist Conrads Herz der Finsternis natürlich ein ganz wichtiger Text. Aber ich habe mich dann im Laufe meiner Arbeit an dem Buch auch natürlich damit beschäftigen müssen, das ist überhaupt keine originelle Erzählung. Ja, es ist eine, da gibt es ganz viele Vorläufer und mit denen musste ich mich dann natürlich auch befassen. Aber angefangen hat es eigentlich so über den Film und den Theatermacher in meinem Text, der sich mit diesen Regisseuren eigentlich verbunden hat.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, weil es gab eine Aussage, die mich gleich am Anfang an ihrer Erzählerin oder sozusagen dieser Autorin interessiert hat. Da wehrt sie sofort den Gedanken ab, Schreiben komme einer Rettung gleich. Und ich glaube, das ist ja doch eine Vorstellung, die viele eigentlich vom Schreiben haben, dass da irgendwas Rettendes oder Heilendes, um noch eine andere Vokabel zu gebrauchen, drinstecken könnte. Und das fand ich sehr ehrlich von dieser Autorin, dass sie mit dieser Idee so gar nichts anfangen kann. Und ich war versucht, sozusagen das sofort Ihnen als Selbstaussage zuzuschieben. Deshalb wollte ich Sie fragen, wie es Ihnen geht mit dieser Idee oder der Abwendung der Idee der Rettung.
Ja, na, da ist die Schriftstellerin im Text vielleicht ein wenig resoluter als ich. Für mich ist das schon auch noch immer eine offene Frage. Also die Hoffnung oder der Wunsch, dass Literatur, und sei es in ganz, ganz kleinen, eine Art von Wirkung haben kann oder eben was die Schriftstellerin dann als Rettung bezeichnet. Ich glaube, da bin ich schon ambivalent. Im Text heißt es ja dann, der Text, der ist nicht mehr als einfach ein Dokument unserer Zeit, unserer Gegenwart, ein Protokoll eben. Und ich glaube aber selbst, dass es auch für die Schriftstellerin im Text nicht ganz so klar ist. Denn ich denke schon, man könnte sagen, jedes Schreiben, jedes Erzählen ist eben immer auch eine dem Leben und den Menschen sehr zugewandte Handlung. Und im Erzählen alleine oder im Schreiben eines Textes alleine kommt schon irgendeine Form von Hoffnung zum Ausdruck, sonst würde man das wahrscheinlich gar nicht tun.
Dorothee Elmiger war das über ihren wirklich sehr empfehlenswerten Roman Die Holländerinnen. Erscheint in dieser Woche im Karl-Hanser-Verlag. 23 Euro kostet das Buch. Und in unserem Rätsel geht es heute auch um eine Autorin, die auf einer Bühne überzeugen soll. Die Rätselfrage ist dabei dieselbe wie jede Woche. Wie heißt die Autorin, die hier im literarischen Rätsel auf Bayern 2 ins Hotel eincheckt?
Willkommen im Hotel Gehtmann. Wie kann ich behilflich sein?
Schön, wieder nach Monheim zu kommen. Früher war ich Dauergast in der Borromäus-Bibliothek.
Die gibt's immer noch.
Du gehst in ein Buch und bist in einer anderen Welt.
Möchten Sie das gleiche Zimmer wie immer?
Ja, ich liebe den Blick auf den Rhein. In meinem Elternhaus kann ich nicht mehr übernachten.
Das wurde umfunktioniert, Ihnen zu Ehren.
Ach, die Zeit der Hohensockel ist vorbei.
Halten Sie heute wieder einen Vortrag?
Nur gelesen lebt ein Gedicht. Gedichte lesen heißt, mit dem Text ins Gespräch kommen.
Ich habe schon eine Eintrittskarte.
Fein, dann gehe ich mal nach oben und mach mich frisch.
Ja, ruhen Sie sich noch etwas aus, bevor es losgeht.
Da liegen. Abwarten mit geschlossenen Augen und doppeltem Herzschlag. Allein mit diesen Gespenstern von gestern rot, morgen tot.
Lesen Sie nachher etwas Politisches?
Das war einmal. Meine Spitzen habe ich mir abgebrochen. Abgeschliffen, was kantig, zerkrümelt, was fest war.
Alles hat eben seine Zeit.
Das Blaue sangen wir vom Himmel uns herunter.
Hoffentlich hält das Wetter noch eine Weile.
Alle Wiesen grasgrün. Raben, rabenschwarz, rosenrot.
Naja, wie es sich gehört.
Ein kussecht himmelblau geflecktes Leben lang.
Haben Sie mal daran gedacht, Ihren Stil zu verändern?
Ach, danke. Ich brauche keine neuen Formen. Ich stehe auf festen Versesfüßen und alten Normen. Reimen zuhauf.
Okay, war nur ein Gedanke.
Meinen Kritikern habe ich irgendwann zu leicht verständlich geschrieben.
Naja, das würde ich jetzt nicht als Makel sehen.
Ich möchte ja verstanden werden. Schreiben ist Kommunikation und kein Rätselraten oder ein Versteckspiel.
Lomajon, dann bin ich gespannt auf Ihre Lesung.
Auch mein Pegasus ist nur ein Pferd unter Engeln. Mal sehen, ob er heute fliegt.
Das literarische Rätsel auf Bayern 2, geschrieben von Thomas Kastura. Wenn Sie wissen, wer hier im Hotel eingecheckt hat, dann schreiben Sie uns doch per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell in 81011 München. Per Mail geht's natürlich auch, kulturleben@bayern2.de wäre dann die richtige Adresse. Vergangene Woche hat das unter anderem Gerhard Matusek aus Bad Naumheim gemacht. Gesucht war da Dorothy Parker, Gerhard Matusek hat's gewusst und kriegt dafür natürlich sein Wunschbuch aus der letzten Sendung nach Hause geschickt. Welches Buch Sie in dieser Sendung am meisten interessiert, das sollten Sie uns auch schreiben, wenn Sie das Rätsel lösen können, denn unter den richtigen Antworten verlosen wir ein Buch aus dieser heutigen Sendung. Vor ein paar Jahren gab es einen ganz schönen Dystopie-Hype. Sehr, sehr viele Romane, gerade von jungen Autorinnen und Autoren, erzählten da Geschichten vom Untergang der Welt oder immerhin vom Untergang einer freiheitlichen Gesellschaft. Sachbücher gibt's natürlich auch allerhand, die auf apokalyptische Titel setzen, wobei Sachbücher sehr oft zwar mit dem Untergang beginnen, dann aber doch versprechen, einen Ausweg aus der Misere weisen zu können. Ein Buch, das genau in diese Kategorie zu fallen scheint, erscheint dieser Tage. Es heißt Aufstieg und Fall der Menschheit. Untertitel: Warum unsere Spezies am Rand des Aussterbens steht. Und mein Kollege Jochen Rack hat es gelesen. Grüß dich.
Hallo, Adi.
Interessant beim Lesen solcher Bücher ist ja immer der jeweilige Weg, der dann zu dieser Untergangsdiagnose führt. Dieses Buch stammt von Henry Gee, das ist ein britischer Evolutionsbiologe. Das heißt, ich vermute mal, ihn treibt weniger die Politik zur Diagnose. Wie argumentiert er dann? Was hat er als Biologe beizutragen in dieser Frage?
Man kann sagen, dieses Buch ist eigentlich so eine Art Grundkurs in Anthropologie, zumindest wenn die Argumentation einsetzt. Er versucht hier also eine große Linie zu ziehen von der Entwicklung des Homo sapiens bis in die Gegenwart. Er macht da einige Stationen, also er beschäftigt sich mit der Familie der sogenannten Homininen. Das sind also die menschenähnlichen Spezies der Zweibeiner. Da gehört der Homo erectus, der relativ bekannt ist, dazu. Also schon eine sehr alte Menschenart, aber auch der Neandertaler. Und in diesem Buch wird jetzt irgendwie versucht, klar zu machen, weshalb denn diese Spezies irgendwie sich im Niedergang befindet. Und da ist eigentlich die Hauptargumentationslinie meines Erachtens eine genetische. Also dieser Henry Gee zieht auch immer wieder mal irgendwie Parallelen zum Klimawandel, zur Ernährungskrise oder spricht über Pandemien. Aber eigentlich sein Hauptargument ist, dass der Mensch in seiner genetischen Ausstattung über die Jahrtausende irgendwie degeneriert sei. Und er bringt da folgendes Argument: Also in der Entwicklung des Homo sapiens waren die frühen Menschengruppen, kleine Menschengruppen, relativ stark voneinander getrennt und dadurch sei die Gefahr der Inzucht relativ groß geworden und die wiederum bedeutet, dass also die Menschen für genetische Krankheiten anfällig seien. Und dieses Argument wird dann im Laufe dieses Buchs weiter entfaltet, eben bis zu der Perspektive hin, dass die Menschheit irgendwie demnächst aufgrund dieser Mängel bald abtreten wird. Und da kann ich natürlich keinesfalls mitgehen. Du hast schon gesagt, Politik könnte auch ein Thema sein. Hier geht es wirklich nur um einen naturwissenschaftlichen Zugang. Und das ist meines Erachtens ja auch das Hauptdefizit dieses Buches.
Man hört jetzt schon die Skepsis sehr klar raus. Vielleicht sortierst du noch einmal für uns, was wirklich unlogisch dir erscheint an dieser Argumentation im
also,
Buch.
Wenn man diesen Knäuel von Argumenten irgendwie auseinandernehmen wollte, dann hätte man sehr, sehr viel zu tun. Unlogisch ist für mich fast alles in dem Buch. Ich bringe jetzt mal zwei Beispiele. Also einerseits sagt er, dass eben der Homo sapiens hätte sich in früher Zeit eben mit dem Neandertaler, die wären sich begegnet und in dieser Begegnung wäre der Neandertaler verdrängt worden. Das ist also eine These, die wird durchaus auch diskutiert, aber die ist eigentlich nicht zu belegen und sie widerspricht von seinem Zugang her eben dem Argument, dass es sehr kleine Populationen waren, die sich damals im Bereich von Afrika und Europa verbreitet haben und die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei so kleinen verschiedenen Populationen, Gruppen begegnen in diesem großen Territorium, ist eigentlich relativ klein. Also da ist aus meiner Sicht schon irgendwie ein Grundproblem von diesem Buch angesprochen. Es bringt zu wenig Gegenargumente gegen die eigenen Thesen auf. Ein zweites Beispiel, was vielleicht noch etwas für mich dramatischer ist. Er sagt also, die Menschheit hätte sich aus diesen kleinen Gruppen entwickelt und aufgrund der Tatsache, dass wir durch die Funde, die wir haben, das sind vor allem Knochenfunde, Schädelfunde, Werkzeugfunde, zeigen können, dass sich über die lange Zeit von Jahrhunderttausenden eigentlich die Werkzeugkultur dieses frühen Homo sapiens kaum entwickelt hat. Daraus ließ es sich ableiten, dass eben die Gruppen zu klein waren, um sich kulturell irgendwie zu entwickeln. Und da ist meines Erachtens ein grundlegendes Missverständnis, denn dieser Mr. G sieht vor allem den Homo sapiens als Homo faber, also als Werkzeugmacher. Also nur die Spuren, die wir auch vorfinden an Werkzeugen, können irgendwie Rückschlüsse auf die Kultur dieser Menschen erlauben. Tatsächlich ist es aber so, es gibt viele andere Anthropologen oder Historiker, Prähistoriker, die sich mit dieser Geschichte beschäftigen und die sagen, das eigentlich Entscheidende an der frühen Menschenformung ist nicht das Werkzeugmachen oder nicht nur das Werkzeug machen, sondern es ist so etwas wie die Entstehung von Kultur, von Weltbildern, von Sprache, von Musik, von Kunst auch. Also wenn wir an die Höhlen von Lascaux etwa denken. Und diese ganzen Dinge, die also mit der kulturellen Etablierung der Menschheit zu tun haben, die lässt Henry G. völlig außen vor und beschreibt eigentlich die menschliche Entwicklung vor allem als technische Entwicklung.
Das klingt jetzt alles nach sehr kruden Thesen. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel geben dafür?
Also eine andere krude These, die würde zum Beispiel so aussehen bei Mr. G., dass er sich mit der Sesshaftwerdung des Menschen beschäftigt. Also das bedeutet den Übergang ins Neolithikum, wo also vor allem dann Nahrung angebaut wird, wo man also Landwirtschaft betreibt. Und interessanterweise schreibt er hier also in seinem Buch, dieser Übergang zur Sesshaftwerdung und zur Etablierung der Landwirtschaft, die sei eigentlich schon ein erster Schritt, ein erstes Kapitel zum Niedergang. Das widerspricht jetzt erstmal allen unseren natürlichen Vorstellungen, denn wir sagen ja, mit der Landwirtschaft kommt Ernährungssicherheit, die Leute können mehr essen, sie können Vorräte anlegen, sie können sich vorbereiten auf Hungerzeiten, auf Zeiten, wenn vielleicht das Klima schlecht ist, der Winter etc. Also wir sehen das eigentlich als Fortschritt. Und Tatsache ist ja auch, dass durch die Sesshaftwerdung die Menschheit sich im großen Maßstab verbreitet hat. Vorher diese kleinen Gruppen, über die er spricht, diese kleinen Populationen, die wurden dann eben in Städten versammelt und die haben innerhalb dieser Städte und innerhalb dieser großen Agglomerationen dann eine Art von Kultur auch immer weiter entwickelt. Also etwa die Wissenschaft, die Medizin, die Stadtplanung, all diese Dinge, die können aus meiner Sicht dann die Nachteile, die aus der Sesshaftwerdung aus seiner Sicht entstehen, das ist nämlich vor allem der Grund, weil er sagt, in dieser Sesshaftwerdung sind die Menschen dicht zusammengedrängt und durch das dichte Zusammengedrängtsein sind sie anfällig für Infektionskrankheiten. Er sagt sogar mal an einer Stelle, ich habe das hier für mich zitiert, die Städte sind Todesfallen, also ganz merkwürdige Vorstellung davon, wie Kultur funktioniert. Und ja, also aus meiner Sicht blühender Unsinn.
Solche Bücher, die zeigen wollen, dass man sozusagen kurz vor einem Untergang steht, die haben ja oft so eine ganz klassische Dramaturgie. Also man startet mit dem Heraufbeschwören und Erklären dieser aktuellen Situation, zeigt dann aber doch noch eine Chance auf, wie man das Ganze abwenden könnte. Wie ist es in diesem Fall? Also kennt auch Henry G. einen Ausweg aus diesem Szenario, das er da heraufbeschwört?
Also er kennt oder er schlägt einen Ausweg vor, nur man möchte diesem Ausweg eigentlich ganz ungern folgen. Denn sein Ausweg besteht darin, dass er glaubt, die Menschen müssten die Erde verlassen. Es ist also so eine Art Begleitprogramm zu dem, was unser guter Elon Musk mit seiner Weltraumtechnik versucht, also die Auswanderung der Menschheit Richtung Mars. Und tatsächlich geht also hier bei Henry G. dann entweder die Fantasie durch oder jedenfalls geht es dann eher von Science zu Science Fiction, wenn er sagt, also die Menschen müssten vor allem sich also um sich von diesem Bevölkerungsdruck irgendwie zu emanzipieren, Richtung Weltraum aufbrechen. Und das Wichtigste sei, die Weltraumtechnik hier zu entwickeln. Also er träumt etwa von einer künstlichen Photosynthese, die dann dort in diesen Raumschiffen stattfinden soll. Und weitergehend sagt er also, und hier wird es also aus meiner Sicht völlig versponnen, die Menschen sollten sich mit durch Kernfusion betriebenen Raketen Richtung Asteroiden aufmachen, diese Asteroiden in eine Erdumlaufbahn lenken und sich dann im Inneren dieser Asteroiden niederlassen. Und hier bringe ich auch noch mal ein Zitat, da sagt er, es sollte, Zitat, keine unüberwindliche Aufgabe darstellen, die Idee einer Großstadt von der Erde in einen ausgehöhlten Asteroiden zu übertragen. Also kurz und gut, das ist hier eine technokratische Vision, statt irgendwie sich damit zu beschäftigen, wie kann die menschliche Kultur ihre Probleme auf Erden lösen. Und sie ist vor allem auch wieder in sich widersprüchlich, weil er ja vorher sagt, eigentlich das Leben in Städten ist besonders ungesund und jetzt will er diese Städte ins Innere eines Asteroiden quetschen. Also aus meiner Sicht haarsträubender Unsinn. Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, und du hast sie am Anfang ja aufgeworfen, warum schon wieder jetzt ein Buch, was sich mit dem Niedergang beschäftigt und innerhalb eines doch renommierten Verlages wie Rowohlt, wo man denken müsste, da gibt es also doch Wissenschaftslektoren, die sich mit ähnlichen kritischen Fragen auseinandersetzen, wie ich das jetzt hier versucht habe. Aber offenbar verkauft sich Apokalypse gut und dann kümmert man sich nicht um die weiteren irgendwie logischen Details, mit denen so ein Buch dann prozediert.
Eine klare Warnung war das also von Jochen Rack über das Buch Aufstieg und Fall der Menschheit von Henry G. Erscheinen tut es, wir haben es erwähnt, im Rowohlt Verlag für 24 Euro. Jochen, ganz lieben Dank für den Besuch im Studio.
Ja, ich bedanke mich, dass ich dieses Buch hier hoffentlich zu seinem Niedergang oder zu seinem Fall bringen kann.
Ein klares Nein steht auf dem Cover der Anthologie, die der Schriftsteller Sergei Lebedev herausgebracht hat. Nein zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, nein zur russischen Regierung. Was sich aber in diesem Sammelband versteckt, das ist vielschichtiger als dieses eine Wort. Denn hier versuchen 25 Autorinnen und Autoren aus Russland auszuloten, welche Facetten dieses Nein haben kann. Und was es mit ihnen und ihrem Land macht, dass ihr Nein nichts gilt. Christine Hamel.
Es ist ein Versuch, das Schweigen zu brechen. Das Verordnete, die russische Regierung setzt alles daran, Schriftsteller zum Schweigen zu bringen, und das Selbstauferlegte, das schamerfüllte Schweigen.
Wie rufen? Wie sprechen? Vor allem was?
Fasst etwa Alexander Ilischewski seine stille Verzweiflung zusammen.
Einem Volk mit herausgerissener Zunge gelingt nichts mehr.
Aber immerhin schleudern russische Schriftsteller den Machthabenden und dem russischen Mainstream ein kraftvolles Nein entgegen. So der Titel der von Sergei Lebedev herausgegebenen Anthologie. Sie versammelt Stimmen aus Russland gegen den Krieg.
Es ist der Ausdruck unseres Einspruchs. Unseres Einspruchs nicht nur gegen den Krieg, sondern auch gegen die ungeheuerliche Lüge, die zu einer Waffe in diesem Krieg geworden ist. Einspruch auch gegen die manipulative Nutzung der Kultur durch das Regime.
Es geht um Ohnmacht und Mitläufertum, die elastischen, erstaunlich schnellen Übergänge vom Alltag zum Krieg. Haftrepression und Flucht spielen eine Rolle. Zudem loten die Texte große moralische Fragen aus. Die im Exil lebende Journalistin Jelena Kostjuschenko liefert ein eindrückliches Bild russischer Wirklichkeit, indem sie Kleinanzeigen bei Avito, dem russischen Pendant zu eBay, und Vkontakte abbildet. Da werden Soldatenuniformen zum Verkauf angeboten, Originale.
Kein Marke-Eigenbau, kein China.
Auch Uniformen für Kinder sind zu haben, in den Größen 135 bis 140. Juristen bieten ihre Hilfe an bei der Erstellung von Anträgen auf Sterbegeldzahlungen. Keine Fiktion reicht an die Wirklichkeit heran.
Der Krieg hat die Familien gespalten. Das lesen wir immer wieder. Es ist eine Kluft zwischen den Generationen, aber auch innerhalb einer Generation. Menschen driften unversöhnlich auseinander. Ferner geht es um den Versuch, sich im Leben nach dem Kriegsbeginn neu einzurichten. Was ist möglich, was nicht? Was ist richtig, was ist verlogen? Und wo geht der moralische Kompromiss nahtlos über in das Verbrechen? Ab wann macht man sich schuldig?
In seinem eigenen Text Die Fehlzündung, der einen realen Fall aufgreift, erzählt Sergei Lebedev vom Hauptmann Tschernich, der 8 Jahre lang den Massenmörder und Mädchenschänder Fakir gesucht und gejagt hat. Fakir bekam lebenslänglich und dann die Freiheit, weil er sich an die Front in der Ukraine gemeldet hatte. Jetzt wird ihn sein Heimatstädtchen zusammen mit Hauptmann Tschernich als Held auszeichnen. Das Motto: unser Stolz, unser Ruhm. Der Hauptmann weiß, sich anzupassen.
Selbst die Scham ist irgendwie nicht mehr beschämend, sondern kraftlos, ohne Verzweiflung, ohne moralischen Drang.
Wenn
die russische Regierung Verbrecher aus den Gefängnissen entlässt, Massenmörder, Mörder, Vergewaltiger, damit sie gegen die Ukraine kämpfen, dann ist das im Kern eine Bestätigung dafür, wer wir sind. Wenn auf unserer Seite so viel Böses kämpft, wer sind wir dann? Und dass die russische Gesellschaft dafür noch Erklärungen findet, das ist der Gipfel des Wahnsinns. In meinem Text versuche ich zu ergründen, wie man mit dieser Offensichtlichkeit des Bösen leben kann.
Die neue russische Realität ist in verschiedener Hinsicht eine Herausforderung. Der Tod, der alles durchdringt, hat viele Gesichter. Die Dichterin und feministische Aktivistin Daria Serenko hält lakonisch fest:
Auch die Männer sind jetzt schrecklich. Nicht nur, dass sie schwarz-blau sind und einen Gestank verströmen wie im Schlachthaus. Es ist auch noch jeder auf seine Weise versehrt. Dem einen hängen die Därme aus dem Bauch. Dem anderen ist das halbe Gesicht verbrannt und suppt. Dem nächsten fehlen beide Beine. Solche Männer zu lieben ist schwer. Aber sie zu beerdigen ist auch nicht leicht.
Einblicke in den Kriegsalltag wechseln sich ab mit Schilderungen von Trauma und Gewalt sowie Überlegungen zur Sprache, die vor allem die Autoren aus dem multiethnischen Russland umtreibt. Vorbildlich versammelt der Band auch Stimmen aus Dagestan, Alisa Ganieva erzählt von Zwangsrekrutierungen, aus Tatarstan, Tschakassien oder Udmurtien, einer Republik an der Wolga. Solange die Autoren nicht im Exil leben, haben sie ihre Texte unter Pseudonym der Anthologie beigesteuert. Die Behauptung der Vielfalt gegen den russischen Einheitsstaat, auch das ist der Einspruch dieses Buches, das literarisch leider nicht immer überzeugt. Seine fesselnde Stärke liegt vielmehr darin, dass man tief in die russische Gesellschaft eintaucht. In ihre Verdrängungsmechanismen, ihren Selbstbetrug, ihre Gewalt und ihre Unfähigkeit zur Verantwortung.
Christine Hamel war das über die Anthologie Nein, Stimmen aus Russland gegen den Krieg. Erschienen im Rowohlt Verlag, kostet das Buch 28 Euro. Und das war das Büchermagazin auf Bayern 2. Schön, dass Sie dabei waren. Marie Schöss sagt, danke fürs Zuhören.